Heute ist Mittwoch, der 13.8. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute darüber, warum Trump NationalgardistInnen aus Washington einberuft. Dann geht es um das Treffen zwischen Putin und Trump am Freitag in Alaska. Und weiter geht es dann mit der Zollverschiebung zwischen den USA und China. Und dann die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, wir beginnen heute in Washington D.C. Dort sei laut Trump nämlich das komplette Chaos und eine völlige Gesetzlosigkeit ausgebrochen. Schon letzte Woche hatte Trump auf seiner eigenen Plattform Truth Social über die Situation in Washington geschrieben. Und da hat er behauptet, dass jugendliche Banden AnwohnerInnen und BesucherInnen in der Hauptstadt einschüchtern würden, während die Polizei nicht eingreife. Am Montag gab es eine Pressekonferenz zur Lage, und in dieser hat Trump vom Tag der Befreiung gesprochen, indem er die öffentliche Sicherheit wiederherstellen würde. Dafür hat er jetzt zwei Schritte angekündigt. Zum einen hat Trump erklärt, dass die Leitung der Polizei in Washington D.C. der Justizministerin Pam Bondi unterstellt wird. Und in der Pressekonferenz hat sich Bondi zu Wort gemeldet und beschrieben, dass sie jetzt in Washington aufräumen werde. Zum anderen hat Trump angekündigt, dass insgesamt 800 Nationalgardistinnen aus Washington einberufen werden sollen, um laut ihm die Sicherheit wiederherzustellen. Dazu hat er dann noch gesagt, dass die Zahl der Gardistinnen auch noch erhöht werden könnte. Dieses Vorgehen, das kennen wir bereits von Trump. Erst Mitte Juli durften 2000 Nationalgardistinnen wieder Los Angeles verlassen. Auch damals hatte Trump sie einberufen, weil laut ihm die Situation nach Protesten zur Einwanderungspolitik seiner Regierung eskaliert sei. In dem Fall von Los Angeles hatte Trump sich auch dem Gouverneur von Kalifornien widersetzt, Gavin Newsom, wir kennen ihn, der normalerweise eigentlich über die Entsendung seiner Nationalgarde selbst entscheiden darf. Ja, und seit Montag wird von einem Gericht in San Francisco auch verhandelt, ob Trump rechtlich überhaupt dazu befugt war. Jetzt eben Washington D.C. Und es ist nochmal ein bisschen einfacher für Trump, da die Stadt zu keinem Bundesstaat gehört, sondern es sich um einen Bundesdistrikt handelt. Und da liegt die Entscheidungsmacht dann auch im Bund, also bei ihm. Das bedeutet auch, dass Trump selbst die Kontrolle über die dortige Nationalgarde hat. Und auch die Kontrolle der Polizei von Washington durch das Justizministerium ist erlaubt. Zwar erhält Washington durch den sogenannten District of Columbia Home Rule Act die Möglichkeit, sich selbst zu verwalten. Gleichzeitig ist da aber auch geregelt, dass in einer Notstandssituation die Übernahme der Kontrolle gewährleistet werden darf. Ja, und genau diese Situation ist jetzt laut Trump eingetreten. Dass Trump hier eigentlich nur einen Vorwand sucht, um seine eigene Macht irgendwie zu demonstrieren, das wird ganz deutlich, wenn man sich die tatsächlichen Zahlen mal anschaut. Darauf verweist auch die demokratische Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, und betont, dass es keine rapide Zunahme der Verbrechen gegeben habe. Und auch die Zahlen der städtischen Polizei widersprechen Trumps Aussagen ganz schön klar. Laut diesen Daten ist die Gewaltkriminalität in den ersten 7 Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 26% zurückgegangen. Auch die Gesamtkriminalität verringerte sich um 7%. Erste Medien haben dann bereits von kleineren Protesten gegen Trumps Vorgehen berichtet. So soll es zum Beispiel Straßenblockaden in der Innenstadt gegeben haben. Und in den sozialen Medien wird zudem dazu aufgefordert, Plakate gegen Trump in den Fenstern zu platzieren. Tja, da ist ganz schön viel los in Washington.
Werbung.
Ihr Lieben, ihr wisst es ja, ich bin absolute Hörbuchfanatikerin, kann man schon was sagen. Ich höre so viele Hörbücher zurzeit, man kann es gar nicht glauben, aber ich habe mir bei BookBeat mal angeschaut, wie viele Stunden ich eigentlich in diesem Monat gehört habe, und das sind fast 50 Stunden gewesen. Das hat mich selber ein bisschen erstaunt, aber eigentlich gibt es auch einen guten Grund dafür, weil es einfach so viele gute Hörbücher gibt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich höre einfach super gerne Podcasts, so, ne, Politik-Podcasts, das, was wir hier auch viel machen. Aber ich höre auch super gerne Sachbücher oder Romantasy-Bücher, komme irgendwie so in andere Welten rein, und das hilft mir einfach total. Und das ist so schön, wenn man es einfach überall machen kann. Im Auto, auf der Zugfahrt, beim Haushalt machen, beim Kochen und immer wieder, ja, in eine Geschichte eintauchen kann. Und ich mag das vor allem auch vorm Schlafen gehen. Da kann man nämlich den Sleep-Timer einstellen und dann weiß man am Morgen, wo man aufgehört hat, und kann wahrscheinlich wieder ein bisschen zurückspulen, weil, also, ich kann mit Hörbuch sehr gut einschlafen. Und jetzt kommen mal meine aktuellen Tipps von Rebecca Jaros. Die kennt ihr wahrscheinlich. natürlich. Fourth Wing, das ist ja eines der beliebtesten Hörbücher zurzeit, habe ich euch schon 80.000 Mal empfohlen. Die ganze Saga rund um Drachen, Flammen geküsst, blablablub, es war einfach wunderschön und man kann es immer wieder hören. Ich habe es sogar zweimal gehört. Jedenfalls hat Rebecca Yarros jetzt ein neues Buch rausgebracht und das heißt Variation. Verdient ihre Liebe eine zweite Chance? Und das ist auf meiner Liste für Hörbücher, die ich diese Woche hören will. Ich fahre nämlich in den Urlaub und mit dem Zug in die Alpen, das ist sehr viel Zeit und ich habe gedacht, da höre ich doch mal rein, weil Rebecca Yarros, ich war so begeistert von Fourth Wing und sie schreibt eben auch andere Romance-Geschichten und das ist eins, das ich dachte, das könnte vielleicht funktionieren. Dann kommen hier noch ein paar Empfehlungen, die immer funktionieren jetzt im Sommer, wie ich finde. 22 Bahnen von Caroline Wahl, Happy Place von Emily Henry. Falls ihr einen Krimi sucht, dann würde ich euch den dunklen Sommer von Vera Buck empfehlen. Ja, und weil ich ja gerade wandern gehe, gibt es noch ein anderes Buch, das auf meiner Bucketlist gerade steht zum Hören. Und zwar Ich bin da mal weg von Harpe Kerkeling. Wenn da was für euch bei ist, ich sag's euch, es ist für allen was dabei. Es gibt einfach so viele Hörbücher auf BookBeat. 1 Million und dazu auch noch E-Books. Ja, und ihr könnt jetzt ein Probeabo ausprobieren. Zugang bekommt ihr dazu 40 Stunden Hör- und Lesevergnügen. Das ist jederzeit kündbar. 60 Tage lang gratis mit meinem Code SadieLisa. Ihr findet wie immer alles dafür in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, und dann schauen wir auch nochmal auf das Treffen am Freitag von Trump und dem russischen Präsidenten Putin in Alaska. Wir haben am Montag schon darüber gesprochen, das Thema wird der russische Angriffskrieg sein. Und schon vor dem Treffen hat Trump in der Pressekonferenz ja gesagt, dass dieses Treffen von ihm für Sondierung genutzt werde, um zu schauen, inwieweit Putin überhaupt für ein Abkommen offen sei. Gleichzeitig hat Trump aber auch erklärt, dass es für ein Abkommen zwischen Russland und der Ukraine auch zu einer sogenannten Gebietsabtretung kommen könnte. Das bedeutet, dass die Ukraine einen Teil ihres eigenen Gebiets abgeben müsste. Dieser Meinung ist auch der NATO-Generalsekretär Rutte. Der hat zwar erklärt, dass die Ukraine souverän sei und deshalb selbst über seine Zukunft entscheiden dürfte, hat aber auch gleichzeitig irgendwie so ein bisschen betont, dass es nahezu unvermeidbar sei, bei künftigen Verhandlungen mit Russland nicht über Gebietsabtretungen zu sprechen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat dann in der Videobotschaft gesagt, dass er die Gebietsabtretung nicht akzeptieren werde und weiter für die Unabhängigkeit seines Landes kämpfen werde. Das ist auch klar, das würde ich an Zelenskys Stelle wahrscheinlich auch sagen. Und er hat auch andere Länder dazu aufgerufen, auch die USA, den Druck auf Russland durch weitere Sanktionen zu erhöhen. Eine ähnliche Meinung vertreten auch 26 von insgesamt 27 Regierungs- und Staatschefs der EU bis auf Ungarn. Wen wundert's? Einigten sich alle auf eine gemeinsame Erklärung, wonach die Ukraine ihre Zukunft eigenständig bestimmen soll. Und weiter haben sie da auch betont, dass es nur zur Verhandlung kommen könnte, wenn die Kampfhandlungen entweder reduziert oder es zu einer kompletten Waffenruhe kommen würde. Ja, über die Ukraine soll laut Medienberichten schon heute am Mittwoch außerhalb von diesem Alaska-Treffen beraten werden. Dazu hat Bundeskanzler Merz neben Zelensky und Trump auch andere Regierungschefs aus Europa zu einer Videokonferenz eingeladen. Damit eben nicht nur die USA, wie von Zelensky gefordert, den Druck auf Russland erhöhen muss, soll über weitere Handlungsoptionen beraten werden. Neben weiterem Druck auf Russland soll es aber auch schon darum gehen, wie man Friedensverhandlungen vorbereiten kann. Das Treffen am Freitag, das wird, glaube ich, ganz schön spannend. Wir bleiben in dieser Folge fast nur bei Trump. Wir reden nochmal über Zollpolitik. Kurz bevor die Frist für neue Zölle gegen China in Kraft getreten wäre, hat Trump am Montag doch noch schnell ein neues Dekret unterzeichnet. Sonst wären nämlich die Zölle auf chinesische Importe von über 100% fällig geworden. Durch dieses Dekret hat er jetzt alles um 90 Tage verschoben, um mehr Zeit für Verhandlungen mit China zu haben. Und im Mai, da hatten beide Länder ja eigentlich auch schon beschlossen, dass sie ihre Zölle reduzieren wollen. Laut beiden Seiten sollen die jetzigen Verhandlungen aber ganz gut verlaufen sein. Dafür hat Trump betont, wie gut die Beziehungen zwischen den USA und China seien. Und auch China hat erklärt, dass sie hoffen, dass es bei den Verhandlungen zu positiven Ergebnissen für beide Seiten kommen würde. Als Reaktion auf die Verschiebung hat auch bereits das Handelsministerium in China erklärt, dass sie zunächst ihre Zölle auch nicht erhöhen werden und diese konstant bei 10% bleiben. Das hört sich erstmal nicht an wie eine Good News, denn wir reden über Gewalt an Frauen. Fast täglich wird eine Frau durch Partnerschaftsgewalt getötet und alle 3 Minuten erfährt eine Frau häusliche Gewalt. Ja, um das Risiko für Betroffene besser einschätzen und frühzeitig handeln zu können, gibt's jetzt eine neue App und zwar aus der Berliner Start-up-Szene Lizzy. Das KI-gestützte Risikobewertungstool wird bereits in 8 Bundesländern genutzt und hilft Fachkräften in Beratungsstellen und Frauenhäusern, Gefährdungssituationen präziser zu erkennen. Auf Basis eines umfangreichen Datenfundaments analysiert Lizzy verschiedene Formen von Gewalt und liefert in Echtzeit Einschätzungen, die über einfache Ja-Nein-Kriterien hinausgehen. Da geht es im Kern eigentlich darum, dass gefährdete Frauen schneller identifiziert werden können und ihnen ein gezielter Schutz angeboten werden kann. Die Entwicklerin betont dabei, dass keine Analyse perfekt sein kann, aber Lizzie bereits Fälle sichtbar macht, die zuvor übersehen wurden und somit einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen häusliche Gewalt leisten. Und das ist doch mal was richtig Gutes. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht unbedingt darüber und schreibt mir eine Nachricht. Ich freue mich über alles, was ich von euch lesen darf. Vor allem freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns dann hier am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Charlotte Herbrügger und Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst und Pia Schlicht.